Ja, wir sind heute im Café Brückle. Gegenüber sitzt Robert Miesig, bekannt. Wir fangen mal an. Irgendwann einmal war er bei Format und bei der Arbeiterzeitung, bei der für die Taz schreibt er, als freier Journalist Standard, hat eine eigene Blogseite. Irgendwas habe ich, glaube ich, jetzt vergessen. Ein freier Journalist sozusagen, der sich sehr politisch betätigt. Und wir kommen jetzt zum Thema. Du hast ja auch eine Blogseite, FS Miesig, und bist dann aus meiner Sicht fürs breite Publikum bekannter geworden, würde ich es mal so nennen. Du hast jetzt die 100. Sendung oder 100. Folge jetzt gehabt. Und da ist es dann auch gegangen um die Kultur des Dagegenseins. Die Verweigerung war ein bisschen, Dankeschön, war angesprochen worden. Jetzt haben wir die Uni-Proteste derzeit in Österreich laufen. Ist es vielleicht auch eine Art der Kultur des Dagegenseins, die Uni-Proteste widerspiegeln? Oder siehst du eigentlich die Beweggründe, dass jetzt Studenten gegen das derzeitige, ja, ich sage nicht System, aber die Zustände protestieren?
Klar gibt es so etwas wie eine Kultur des Dagegenseins, auch eine Lust des Dagegenseins. Das soll man ja auch nicht nicht vergessen. Und es gibt auch ein Recht auf Dagegensein. Ja? Also sozusagen, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder wenn man jetzt im Großen oder im Kleinen, man der Meinung ist, da stinkt was, kann man auch dagegen sein und kann man das auch lautstark ausdrücken, ohne dass man jetzt die Pflicht hat, 100 Lösungsvorschläge schon zu präsentieren. Es hat ja auch etwas Befreiendes, mal zu sagen, es reicht, es ist jetzt eine Grenze überschritten, es zündet ein Funke oder was auch immer, wie man das formulieren mag. Es ist sozusagen aus diesem Dagegensein, aus diesem Nein sagen, das sind ja oft historisch die produktivsten Momente gewesen, jetzt im Großen oder im Kleinen. Ja? Es gibt ja in jeder Dimension ist das zu haben. Ja? Bei den Studentenprotesten jetzt im Speziellen würde ich sagen, das Überraschende ist ja, dass sie jetzt so stattgefunden haben und eine solche Breite gewonnen haben. Nicht? Also mal sagen Anlässe, wie es das im Augenblick gibt, gibt es viele. Und es gab oft schon, wahrscheinlich gab es genügend Besetzungen von irgendwelchen Hörsälen, von denen ich gar nicht erfahren habe, weil sie halt besetzt worden sind, wurden wieder es hat nichts gezündet und es wurde dann wieder vergessen oder es blieb klein oder hat eine gewisse Relevanz, aber sozusagen keine große gewonnen. Und warum das jetzt ein anderer Moment ist, das kann auch keiner erklären. Es gibt auch so Zufälle, glaube ich. Kommt was zusammen, es fällt auf eine fruchtbare Stimmung und dann ist es halt anders, als es normalerweise der Fall ist. Das ist der Moment, glaube ich, im Augenblick.
Weil du jetzt gesagt hast, der Moment, es passiert ja viel sozusagen auf studentischer Seite, aber auch auf der anderen Seite. Manche Leute kommen nach Brüssel, wo sie eigentlich dann, lassen wir das mal. Wie würdest du jetzt das sehen in den letzten Jahren? Ist das vielleicht auch ein Wunsch vielleicht vieler Jugendlicher oder junger Menschen, die vielleicht seit den 2000er Jahren irgendwie für sich subjektiv irgendwie die Perspektivlosigkeit, eine gewisse Visionslosigkeit auch in der politischen Klasse bemerken und da sagen, da ist irgendwas, was wir aus unserer Sicht gerade rücken müssen. Weil ich denke mal, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und die finden irgendwie, es ist schade, es gibt keine Visionen, es ist nur mehr so Alltagspolitik, es wird vielleicht gut verwaltet, aber es wird nichts Neues Gedankliches geschaffen, was vielleicht die letzten 20, 30 Jahre Österreich nach vorne gebracht hat. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch nicht, bin mir nicht sicher. Also ich kann sozusagen das Verhältnis der jungen Leute zu dieser Problematik schwerer beurteilen, da ich nicht der Jung bin. Ja? Also sozusagen, natürlich hat man Kontakte und redet mit Menschen und so und hat seine Eindrücke, aber die sind dann gleichzeitig auch auf schwachem Boden und dann fragt man sich immer, ob die Eindrücke stimmen. Ich glaube aber, dass das ja auch nicht nur junge Leute betrifft, ich glaube, dass das auch Menschen auch jeder Generation betrifft, dass sie das Gefühl haben, dass diese Kleinlichkeit der Politik, ja, diese Ideenlosigkeit ist schon so ein abgegriffener Wort, diese Lächerlichkeit auch, ja? Also diese ständige Taktiererei, dieses Kategorisierungssystem, das da heißt, ich habe einen Erfolg, wenn ich den anderen irgendwie geärgert habe. Ja? Also alleine die letzten Tage zwischen Sozialdemokraten und Volkspartei, ja? Mir wird es gar nicht einfallen, dass es die Kategorie gibt, ich habe einen Gewinn, wenn ich den EU-Kommissar von denen abgelehnt habe oder umgekehrt, ja, oder ich habe gewonnen, weil ich denen jemand reingedrückt habe, weil, ich meine, was soll das bringen? Jeder Mensch weiß, das kostet der Gegenseite vielleicht 0,3%, die Gegenseite ist noch dazu die Seite, mit der man koaliert, also es ist halt schon von daher etwas Absurdes, und diese 0,3% sind 0,3% bei der nächsten Umfrage, ja, also sie hat sozusagen null Relevanz, weder für eine Wahl noch für irgendwas, ja, und das sind die Kategorien, Systeme von Erfolg und Misserfolg, ja, und ja, ich glaube, dass da nicht weitergehen kann, das Wissen so nicht weitergehen kann, das wissen, glaube ich, ganz viele Menschen, ganz viele Generationen. Und ich glaube eigentlich, um ehrlich zu sein, dass das vor vielen, dass das auch die mittlerweile die Betroffenen oder handelnden politischen Akteure so empfinden, oder dass sie es wissen, ja? Dass sie wissen, irgendwas geht jetzt nicht mehr so, wie wir es bisher gemacht haben. Ja? Also vor 10 Jahren hat man in der Sozialdemokratie noch gesagt, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Jetzt haben sie begriffen, wer keine hat, der braucht einen Notarzt. Ja? Also bei den letzten Europawahlen hat die Sozialdemokratie 24% gekriegt, die ÖVP hat, glaube ich, ein bisschen mehr gekriegt, eine Wahlbeteiligung von 40% hat es gegeben, das heißt, jeder dieser Parteien wurde von einer von 10 Österreichern hat die gewählt. Ja? Ich meine, wenn sie es da nicht begriffen haben, wann sollen sie es sonst begreifen? Ja, und die Frage ist, was die Leute wollen, ja, oder was die jungen Leute wollen. Das ist ja sozusagen dann eher die Frage, wollen sie irgendwelche Fantasiegeschichten, die man an die Wand meldet, so soll Österreich in 20 Jahren ausschauen, wie wir uns das sozusagen im Kopf ausdenken, so schön wie möglich. Also so sozusagen das Fantastische des Utopismus. Oder wollen sie nur sozusagen auch so etwas, ja, laborfordernde Ideen. Es muss ja nicht gleich sozusagen ein Wolkenkuckucksheim sein, aber sozusagen ein paar fordernde Ideen, die über dieses diese Kleinpolitik hinausgeht. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was viele Leute jetzt auf subkutaner Ebene, sagen wir mal so, da auch motiviert, bei so etwas wie dieser Studentenbewegung mitzutun. Natürlich produziert die ja jetzt auch nicht so eine Idee. Ja? Also, oder das Utopische ist dann sozusagen eher im Vollzug. Ja? Also diese kooperative Art, Politik zu machen. Auch diese Leidenschaftlichkeit, die aber gleichzeitig mit unglaublichem Pragmatismus gepaart ist. Ja? Also das ist ja auch eine große technologische Fertigkeit, was diese jungen Leute da jetzt entwickelt haben. Das schafft ja niemand. Also das weiß doch jeder, dass das keine Partei schafft, dass das kein kommerzielles Medienunternehmen schafft, was die Studenten da jetzt innerhalb von 3 Tagen oder 4 aus dem Boden gestampft haben.
Okay, ich versuche mir jetzt noch einen Tee zu richten. Der nächste Punkt wäre, weil du jetzt auch das Technologische angesprochen hast. Du bist ja jetzt selber ein freier Journalist, der mit dem Medium Internet ja, ich sag mal so, begonnen hast, in Österreich Webblogs online zu stellen, die ja einen viel mehr Leuten vielleicht bewegt ist oder viel mehr Leute betrifft dann, die vielleicht aus der Internetgeneration kommen, als die dann tagtäglich vielleicht eine Kolumne von dir irgendwo lesen, sagen wir jetzt in der Taz oder beim Standard. Wie waren das für dich oder welche Beweggründe waren denn für dich persönlich, dass du dieses FS-mäßig produzierst? Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Also, zuerst einmal ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin jetzt nicht uralt, aber ich bin sozusagen über 40. Und da besteht natürlich die Gefahr, und ich war, bin seit, vor allem schon seit sehr langer Zeit Journalist, das heißt, ich habe ja mit 21, 22 begonnen, hauptberuflich als Journalist zu arbeiten. Das heißt, da besteht natürlich die Gefahr oder auch die Möglichkeit, wenn man so will, zu sagen, na, ich bin jetzt Printjournalist und finde den Print super und alles andere ist so neumodisches Zeug, das außerdem den Geist des Journalismus zerstört und so. Und diese Haltung war mir nie nah, also sozusagen für diese Haltung hatte ich keine große Anfälligkeit, ganz im Gegenteil, eher, ich habe mir immer gedacht, ich möchte sozusagen contemporary sein und die Dinge beherrschen, die da neu sind. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil ich meine, technologisch bin ich jetzt, ich bin sozusagen jetzt nicht gerade ein Bastler, Ingenieur oder mit einem großen technologischen Interesse und Wissen, technischen Interesse und Wissen ausgestattet. Das heißt, es gab schon eine Zeit, wo ich technologisch abgehängt war. Ja? Und das war mir schon ein bisschen unangenehm. Und so habe ich halt versucht, ein paar Sachen mehr beizubringen und auch Freunde zu bieten, mir ein paar Sachen beizubringen. Und so kam es dann zuerst einmal dazu, dass ich überhaupt einen geschriebenen Weblog hatte im Netz. Also sozusagen so eine Seite www.miesig.at, wo ich halt alle Sachen draufstehe. Und einfach um zu begreifen, wie das funktioniert. Und so kam auch das, also ich habe irgendwann begonnen, Videos zu machen, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert, und wie ich es gewusst habe, wie es funktioniert, hat es mich dann auch schon nicht mehr interessiert. Also so, jetzt mal so unmittelbar. Also so auf seiner ganz basalen Ebene, ja, wie ist das ein Schneidprogramm, was ist das, wie tue ich Video, was ist das, weiß man ja am Anfang nicht, und wenn man das dann begriffen hat, wie das so in etwa geht, dann ist man auch wieder zufrieden. Und in dem Moment kam halt dann die Anfrage vom Standard, ich soll was auf ihrer Seite machen. Und da habe ich dann gesagt, ja, wenn wir was machen, dann machen wir doch gleich Video. Also sozusagen geschriebene Blogs gibt schon genug. Reine Podcasts, also Audio-Podcasts, fand ich jetzt nicht so spannend, weil man dachte, irgendwie, das wird man nicht wollen. Ich meine, vielleicht war es ein Irrtum, aber dass man das irgendwie nicht will. Ja? Dass das sozusagen am Medium vorbeigeht. Ja? Und außerdem war es gerade die Zeit, wo in Deutschland, in den USA, so die ersten Videopodcasts oder Videocasts im Internet gab. Und ja, so habe ich damit begonnen. Und das hat natürlich sehr trashig begonnen, und ich meine, wir haben da nicht wirklich keinen großen Vorlauf gemacht. Ich habe vielleicht drei Dummies produziert, so, damit ich sozusagen ein paar Stilelemente mal ausprobiere. Und das war es dann auch. Und ja, jetzt haben wir 100 Sachen, ja, und ich meine, das war ja sozusagen einen gewissen Dreischigkeitsfaktor, behalte ich natürlich schon alleine deshalb aufrecht, weil ich will ja nicht 3 Tage an einer Sendung arbeiten und ich will ja nicht ein Team beschäftigen, das ist ja ein bisschen inflexibel, sondern ich möchte, soll ja auch schnell gehen. Aber gleichzeitig haben wir es natürlich auch professionalisiert in diesen 100 Sendungen. Also wenn man sich die Nummer 1 anschaut oder die Nummer 2 und Nummer 3, dann sind das natürlich schon Qualitätssprünge, die wir gemacht haben. Ja. Von der technologischen Seite her, also die erste Kamera, mit der wir das gemacht haben, war natürlich viel, viel schlechter als die mit der ich es jetzt mache. Also jetzt ist es schon relativ professionelles Equipment, also auch natürlich von meiner Seite her. Also sozusagen, ich bin ja kein Schauspieler und hatte sozusagen auch nie etwas Annäheres wie sozusagen eine schauspielerische oder auch Moderatoren oder sonstige Ausbildung. Das heißt, eine gewisse Bühnenpräsenz in dieser Hinsicht, das hat ja auch eine schauspielerische Dimension, musste man ja erst antrainieren. Und ja, so war es halt Learning by Doing, und es ist bei weitem nicht abgeschlossen.
Ja, ich muss ja gestehen, am Anfang, es wurde ja bei dir auch im Blog dann immer bekannt gegeben, dass die Tonqualität am Anfang miserabel war. Muss ich gestehen, also.
Ist noch immer ein bisschen miserabel, weil mein Mikrofon nicht gut genug ist. Das ist schon so.
Aber es hat ja, wie du genannt hast, diesen Trashigkeitsfaktor. Irgendwann mit der Zeit vermisst man dann fast schon, weil es zu professionell wird. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Als Journalist versucht man ja immer, gewisse Missstände aufzuzeigen Und du versuchst ja auch gewisse Dinge immer in deinen Blogs oder auch, wenn du jetzt für die Taz oder sonst wie schreibst, gewisse Missstände, was du aus deiner Perspektive siehst, anzuprangern und auch ja, zu beschreiben für den Leser. Und jetzt die Frage, hat man nicht irgendwie das, als Journalist manchmal dieses Don Quixote-Syndrom, dass man gegen Windmühlen anläuft und denkt, okay, jetzt schreibe ich drüber, aber bei uns irgendwie mit der Gemütlichkeit ändert sich doch wieder nichts.
Naja, einerseits hat man das natürlich, ja, kann man sagen, insbesondere dann, wenn man über Dinge berichtet oder über Dinge Kommentare schreibt, die eine klare Haltung zu irgendetwas haben, was man als unerträglich empfindet, von dem man dann das Gefühl hat, ja, den Kommentar habe ich eigentlich vor 10 Jahren auch schon geschrieben, und das haben sich zwar vielleicht die handelnden Akteure und die Details der Problematik leicht verändert, aber im Grunde hat sich nicht so viel verändert. Dann hat man einen leichten Fadheitsanflug, ja. Das stimmt schon. Grundsätzlich eigentlich habe ich das nicht, weil ja einerseits, ich meine, man verändert sich ja, es verändern sich die Probleme, man verändert sich selbst, es verändert sich die Art und Weise, es verändert sich ja auch, wie man medial die Leute anspricht und damit auch die Reaktion drauf. Ich habe ja ein bisschen den Eindruck und ich habe ja auch, oder vielleicht ist das auch nur eine Fantasie, dass ich gerade mit diesen Videos ja auch eine völlig neue Zuhörer- und Zulesergeneration da irgendwie nicht zum Denken anrege, wir denken sonst wirklich selber, aber ihnen hier auch etwas anbiete an Identifikation und auch an gemeinsamer Sprache. Ja, also sozusagen, das ist ja auch, man soll ja nicht den Medien oder Massenmedien und jetzt kann man sagen, ist das ein Massenmedium, aber irgend sowas dazwischen, nicht überschätzen. Und zum Teil ist ja auch ihre Rolle, dass die Menschen einen gemeinsamen Informationsstand und einen gemeinsamen, ja, was weiß ich, Referenzpunkt haben, über den sie dann reden können. Ja. Und sozusagen, ich habe jetzt nicht so total dieses Gefühl, ob Gottes Willen, ich bewirke nichts dadurch. Natürlich bewirkt man nichts dadurch, jetzt im Sinne von, wenn man viel bewirken will, müssen wir was anderes machen. Ja. Und selbst dann würde man sich einfach, man muss in die Politik gehen, dann geht man zu also irgendwelchen Kanzlern oder Vizekanzlern oder Parteigeneralsekretären oder was auch immer, dann sagen die einem, oh, um Gottes Willen, wir sind so machtlos. Also ich meine sozusagen, es gibt ja auch da diese Fantasie, dass sozusagen niemand hat in einer Gesellschaft, die so komplex ist wie unsere Gesellschaften, sozusagen die Macht, die ihm reicht, um die sozusagen im die wirklich viel bewegt, also vielleicht halt sozusagen so semi-korrupte, reiche Netzwerkfiguren, wie es bei der Raiffeisen manche gibt und so, ja. Aber sozusagen, was macht, ist es ja dann ohnehin eine sehr fragwürdige Geschichte. Und jeder fühlt sich sozusagen Ohnmachtserlebnisse hat man überall.
Okay, nein, eigentlich die Frage würde dann weitergehen, es gibt ja dann viele aus dem Journalismus oder aus dieser Ecke, was sich ja dann irgendwie sozusagen in gewissen Parteien dann engagieren, dann hauptberuflich dann. Hat es ja ein paar Fälle, also vor allem bei den zwei großen Parteien ja gegeben. Nehmen wir jetzt den Herrn Brucker her, für die SPÖ dann und die Frau Stenzel bei der ÖVP. Ist es dann doch nicht wieder auf der schönen Seite, wenn man als Journalist dann eigentlich alles anprangern kann, weil die sind ja dann am Schluss ja sind oder waren ein wenig verzweifelt, würde ich mal so sagen, was man so, nehmen wir jetzt einen Herrn Brokal hier jetzt von der SPÖ. Der hat ja dann irgendwo das Handtuch geworfen und ich habe mal ein Interview nur von ihm gelesen, wo er gesagt hat, er hat sich ganz anders vorgestellt, wie es dann wirklich ist. Ist es dann doch wieder nicht die schönere Seite dann, dass man eigentlich eher dann kritisch ist und von niemandem so direkt abhängig?
Naja, freilich. Aber ich meine, ich kann es nicht beurteilen, die angesprochenen Herrschaften werden sich was überlegt haben, warum sie die Seite gewechselt haben. Und ich nehme an, dass sie auch in ihrem Beruf schon frustriert waren, weil sonst hätten sie die Seite nicht gewechselt. Also so kann es ja nicht sein, dass sie sozusagen glückliche Journalisten waren, dann gingen sie in die Politik und dann wurden sie unglücklich. Ja? sozusagen, ich kann das auch total verstehen, ich meine, wenn du 30 Jahre in einem Beruf was machst, hast du vielleicht das Gefühl, jetzt willst du was anderes machen, dann wechselst du die Seiten. Also es gibt sozusagen sicher auch so eine Frustration, die im Journalismus da wäre und ich kann mir da, also angelegt ist, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dich auch hätte, wenn ich, was weiß ich, du hast ja vorher angeschnitten, was ich schon alles gemacht habe, also wenn ich jetzt seit 30 Jahren beim Profil wäre, ja, oder und mehr oder weniger das Gleiche tun würde, oder seit 30 Jahren beim KF wäre, mehr oder weniger das Gleiche tun, wäre man abwarten und hätte ich auch das Gefühl, jetzt sollte man was Neues machen. Da ich in diesen letzten 25 oder 20 Jahren Journalismus eigentlich sehr oft sehr viel andere Sachen gemacht habe und dann wieder was Neues erfinden und diese Videos und so weiter, habe ich dieses Frustgefühl nicht, dass sich natürlich bei lange das Gleiche tun einschleicht. Das ist mir das eine. Dass die, welche Erfolgserlebnisse man dann haben kann oder Misserfolgserlebnisse, wenn man die Seite wechselt, das ist natürlich eine andere Frage. Ich glaube, die Frau Stenzel hat keine großen Misserfolgserlebnisse gehabt als zweimal, wenn ich das recht sehe, Fraktionsführerin hin ins Europäische Parlament, und jetzt ist sie noch Bezirksvorsteherin in der Innenstadt. Also ich glaube, die hat das im Rahmen dessen, was sie machen wollte und sein wollte, sicher erfolgreich erledigt. Den Josef Brockerl, den hat man halt, dessen Kompetenzen hat man aus welchen Gründen auch immer nicht ausreichend geschätzt und eingesetzt. Ich kann es nicht ganz beurteilen, aber mein Eindruck war halt so, man hat den, so wie manche andere Menschen mit hoher Reputation in diesem Wahlkampf, ich glaube, das war 2002, auf die Seite der Sozialdemokratie geholt, da war ja auch noch der Wolfgang Petritsch und so weiter, und hat dann eigentlich nicht gewusst, was man mit solchen guten Leuten machen soll, und gleichzeitig hat sich Alfred Gusenbauer, der damals Vorsitzender der SPÖ war, hat dann diese Phase begonnen, wo er sich eigentlich total eingebunkert hat und sozusagen nur mit den allerengsten seiner Freunden umgeben hat, und das war halt nicht die Zeit, in der man sozusagen die Kreativität von irgendwelchen Leuten von halb außen wie den Josef Brockerl produktiv eingesetzt hat. Ja. Und das ist dem Brockerl sicher auf die Zehen gefallen. Und das war wahrscheinlich sehr schade. Ohne dass ich jetzt die Umstände kenne und ohne dass ich den Josef Brockerl kenne. Ja. Vielleicht wäre er als Bundesgeschäftsführer der SPÖ eh falsch besetzt gewesen. Aber natürlich hätte man aus dem, was er macht, was er kann und was er repräsentiert, mehr machen sollen.
Ja. Okay. Du bist ja auch unter den Buchautoren ja recht bekannt. Du hast ein Buch geschrieben, Genial dagegen, kritisches Denken von Marx bis Mike Zemmour. Du bist ja dann auch in Deutschland für die Taz als Journalist tätig. Meine Frage jetzt, gibt es aus deiner Sicht jetzt im deutschsprachigen Raum zwischen Österreichern und Deutschen einen anderen Zugang zum Dagegensein? Oder ich wollte eigentlich wieder auf den Punkt zurückkommen zu den Studierenden. Sind vielleicht Studierende, jetzt sagen wir mal im deutschsprachigen Raum in Deutschland, eher bereit jetzt zu protestieren, als es hierzulande ist, oder ist das eine falsche Formulierung meinerseits?
Also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass es da signifikante Unterschiede gerade bei den Studenten und Studierenden gibt. Es gibt natürlich signifikante Unterschiede zwischen der politischen Szenerie in Deutschland und Österreich, was dann natürlich auch unter anderem sich auf den Universitäten widerspiegelt. Aber gerade auf den Universitäten noch am wenigsten, würde ich sagen. Ja, also auf den Universitäten kannst du all das, ich meine, jetzt hast du in Deutsch, ich schaue mir ein bisschen Blogs und Twitter und was auch immer an, was man so auf Deutschland da jetzt wahrnimmt, da hat man eher das Gefühl, in Österreich ist so viel los und warum bringen wir sowas nicht zusammen. Ja? Also die fragen da jetzt gerade in die andere Richtung, und ich glaube, das sind, also ich weiß nicht, ich meine, wenn man sich das anschaut, wir hatten in Österreich wahrscheinlich Studentenproteste im Anschluss an die schwarz-blaue Regierungsbildung. Du hattest Studentenproteste gegen die, was in diesem Kontext auch stand, gegen die Einführung der Studiengebühren. du hast jetzt diese Studentenproteste, du hast in den 90er Jahren auch einiges gehabt, was ich nicht ganz beurteilen kann, weil ich da nicht in Österreich gelebt habe. Und in Deutschland hast du Vergleichbares. Also ich sehe jetzt da nicht die großen signifikanten Unterschiede. Der größte Unterschied ist natürlich halt die politische Situation des Ganzes. Ja, in Österreich hast du sozusagen eine große Koalition, die ganz verknöchert und was es immer vorhin sich hinregiert, eine Sozialdemokratie, die die gleichen Probleme hat wie viele andere europäische sozialdemokratische Parteien und noch ein paar spezielle Probleme dazu. Und du hast in Österreich vor allem fast so etwas wie ein Oppositionsmonopol von rechts. Ja? Also die aggressive, die lebendige Opposition ist halt leider hier eine Rechtsopposition in der gesamten politischen Szenerie. Und in Deutschland ist es genau umgekehrt. Ja? Also da, wenn du sozusagen, da ist die populistische Opposition dann eher eine linke Opposition, also die Partei Die Linke, die dann natürlich auch ihre Studentenverbände hat und damit ein bisschen auch auf die Studenten, auf die Universitäten einen gewissen Einfluss hat. Das ist natürlich ein sehr starker Unterschied.
Du hast ja vor kurzem einen österreichischen Staatspreis bekommen für Kulturpublizistik. Nur so eine kleine Frage, wie geht's denn mit dir persönlich, wenn du einen Preis bekommst? So mancher ist ja eher, ja, kann nichts damit anfangen und andere fühlen sich dann ein bisschen noch honoriert und geehrt ein bisschen.
Also, dass ich nichts damit anfangen kann, kann ich sicher nicht sagen. Erstmal fühle ich mich dadurch geehrt. Nicht, weil mir die Ministerin einen Staatspreis überreicht, sondern man kommt ja, es gibt ja immer dann sozusagen einen Weg, wie man zu diesem Staatspreis kommt, und in dem Fall gab es eine Jury aus 3 Leuten. Und unter anderem in dieser Jury auch der Franz Schuh, der mich auch vorgeschlagen hat. Und da ich den Franz Schuh nicht nur schätze, sondern eigentlich mehr als schätze, also ein ganz großer Autor, Denker und Mensch, ist es für mich eine große Freude, von ihm vorgeschlagen zu werden für diesen Preis, und dass ich die Jury, die aus 3 Köpfen bestanden hat, 2 Menschen bestanden hat, Daniela Striegel und noch einem, dann offensichtlich ohne große Probleme auf mich geeinigt hat, dann bin ich da auch stolz drauf. Ja. Das ist mal das. Darüber hinaus habe ich ein sehr pragmatisches Verhältnis dazu, es nützt einem. Ja. Also ich war jetzt gerade unlängst in Brüssel und habe dort im Wienhaus in Brüssel vorgetragen. Ich bin ja dann immer sozusagen ein bisschen eine Spur linker als die Mainstream-Linke, wenn man so will, oder hin und wieder bin ich das. Und dann hat eine Frau ganz scherzhaft zu der Leiterin des Kulturhauses dann gesagt, na, das bringt euch sicher eine parlamentarische Anfrage der FPÖ ein oder in den Gemeinderat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das könnt ihr jetzt leicht abputzen, weil ihr könnt das leicht legitimieren, ich bin Staatspreisträger. Und das spielt eine Rolle. Ne? Sozusagen, du kannst dann hin und wieder, wenn es nützlich ist, das Kapperl aufsetzen, quasi allgemein honorierter Autor und nicht irgendwo und dann ist es schwerer, dir das Kapperl aufzusetzen, extremistischer Radauf wurde.
Okay, weil du jetzt dann auch das ein bisschen politisch angesprochen hast mit links. Ich habe ein bisschen eine plakative Frage. Warum ist links nur klug? Oder warum ist links klüger? Sagen wir mal so, du kommst ja auch eher aus dem linken Spektrum, und in Österreich hat es ja nur einmal eine Mehrheit links der Mitte gegeben. Das war unter Bruno Kreisky, die halt als Alleinregierung gewerkt hat in Österreich. Und hat man da irgendwie nicht, eine sadomasistische Einstellung oder so? Wenn man ein bisschen links in Österreich wäre, das ist fast schon so, wie wenn man in Bayern die SPD ist und dann gegen die CSU ankämpft.
Naja, das sehe ich nicht ganz so. Um ehrlich zu sein, es gibt, glaube ich, auch so eine linke Lust am eigenen Leiden und sagen, ja, wir sind so Minderheit und in diesem Land sind wir immer Minderheit und wir haben schon Gott schon wieder verloren und der Feind ist so übermächtig oder wie immer jemand den meinen, oder das konservative Lager oder der Neokonservativismus oder die Neoliberalen oder die Medien, die ihm da sagen, das soll das Kapital schreiben. Also da gibt es ja verschiedene Denkmuster und Jargons, die dann ja letztlich vom Fluchtpunkt her immer heißen, wir sind ja nicht schuld, dass wir sozusagen nicht die Mehrheit sind oder die Minderheit, sondern es ist ja sozusagen die übermächtigen Umstände sind schuld. Und das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich glaube, in jedem Land der Welt, aber insbesondere auch in sozusagen einem Land wie Österreich, sind die linken Kräfte selber daran schuld, wenn sie nicht die Mehrheit stehen. Weil sie halt irgendwas falsch machen. Und wenn sie die Dinge, die sie heute falsch machen, anders machen würden und richtig machen würden, dann hätten sie auch die Mehrheit. Nehmen wir Deutschland, das ist von der politischen Kultur ja nicht so unterschiedlich und von den auch politischen Konjunkturen. Ja? Es gibt diverse Differenzen, aber gerade wenn man sich anschaut, auch die politischen Konjunkturen, wann dort die Linke das erste Mal die Mehrheit bekommen hat, und war das unter Brandt und das war bei Österreich dann unter Kreisky ziemlich ähnlich. Dann muss man natürlich sagen, Deutschland hatte zum Beispiel jetzt 10 Jahre lang eine linke Mehrheit, von 88 bis 2009. Ja? Das fällt einem ja nicht auf, die Kanzlerin war ja die Merkel, aber sozusagen im Parlament hatten die Mitte-Links-Parteien, wenn man SPD, Grüne und Linke dazu zählt. Und ich glaube, das kann man mit gutem Recht, selbst wenn die Grünen das zum Teil jetzt für sich nicht wirklich mehr vollkommen so sagen würden. Aber bisher konnte man das mit einem gewissen Recht sagen, haben die sozusagen 11 Jahre lang die Mehrheit gehabt. Und jetzt haben sie es auch verloren und man kann auch erklären, warum sie es verloren haben. Ne? Weil einiges falsch gelaufen ist, insbesondere in der SPD und so weiter. Und man kann wahrscheinlich auch ich brauche jetzt nicht anfangen zu erklären, was in Österreich die Kräfte links der Mitte, ja, alles falsch machen. Ja? Was die Sozialdemokratie in den letzten 20 Jahren alles falsch gemacht hat, von Personalpolitik, von Personalbildung, von Schielen auf dem Boulevard, vom Glauben, wenn man sozusagen die Ausländerpolitik der FPÖ in irgendeiner verdruckten Form sich der beugt, deren Forderungen, dass man ihnen dann den Wind aus den Segeln nimmt, bis hin, dass man überhaupt keine Idee hat, wie man eine neue Kraft für soziale Gerechtigkeit in diesem Land überhaupt argumentiert. Und bis hin, dass man sozusagen den Anschluss an die neuen Technologien verloren hat. Ja? Wenn man sich den Internetwahlkampf der SPÖ anschaut und ihn vergleichen mit dem, was die Studenten in 3 Tagen am Audimax zusammengekriegt haben, dann muss man sagen, da fehlt auch eine ganze Reihe an technologischen Know-how in den großen Parteien. Also, es lässt sich ziemlich genau sagen, was die Parteien links der Mitte falsch machen und wie sie es besser machen sollten. Und wenn sie es besser machen könnten, würden, gäbe es auch gute Chancen, dass man sozusagen strategische Mehrheiten auch für linke Kräfte, Parteien für Kräfte links der Mitte, auch in Österreich gewinnt.
Okay, jetzt kommen wir zum Endspurt in dem Interview und die Abschlussfrage wäre, wo siehst du dich in 5 Jahren?
I don't know. Weiß ich wirklich nicht. Also, es hat nie so richtig. Also, wenn ich jetzt sozusagen 5 Jahre zurückdenke und wieder 5 Jahre zurückdenke, hätten die Fantasien oder die. Wenn mir diese Frage gestellt hätte und ich hätte sie damals beantwortet, hätte es irgendwas mit der Realität zu tun gehabt, dann 5 Jahre später. Nein, eigentlich nicht, weil sozusagen ganz viele Dinge in meinem Leben sind, auch in diesem journalistisch-publizistischen Bereich, sehr überraschend passiert, wenn man irgendwas ausprobiert hat und aus diesem Ausprobieren entsteht irgendetwas, von dem man überhaupt nicht wusste. Also man lernt dann wirklich beim Gehen und entwickelt sozusagen Wege beim Gehen. Viel mehr noch, als das vielleicht also das Klischee unterstellt. Ja. Insofern kann ich das schwer sagen. Ich meine, von meinem Gefühl her würde ich mich sagen, ich sehe mich dort, wo ich jetzt bin. Aber ich werde sicher ganz woanders sein. Ja.
Okay, dann sage ich Dankeschön für das Gespräch und ja, viel Erfolg in der Zukunft und möge es 200 plus X Sendungen noch geben.
Danke dir. Die wird es bestimmt geben.